Wunderschönen guten Abend, der Teal Talk ist back und zwar ist das euer deutschsprachiger Jaguars Podcast ohne Intro, ohne verdammtes Intro, Mann. Bei mir sind natürlich wieder der Vince aus Berlin.
Servus und willkommen aus Berlin.
Und unser lieber Doc Daniel aus dem schönen Österreich.
Ich begrüße euch recht herzlich. Hallo, hallo.
Wir haben es heute wieder pünktlich zum Montag. Wir sind voll in unserer Routine geschafft, uns zusammenzusetzen und mit Folge 22, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, Folge 22, wow, Schnapszahl, heute einfach mal wieder unser letztes Spiel Review passieren zu lassen, einen kleinen Ausblick auf unser nächstes Spiel zu geben, ja, und sonst so zu bereden, zu bequatschen, was es rund um unsere Jaguars in der letzten Woche gab. Ja. Habt ihr Bock, Jungs? Ich bin voll dabei.
Ja, gern. Wir können gerne starten. Aber ich denke mal, der Wind soll anfangen, den kribbelt sicherlich schon irgendwo. Der will schon seine Worte loswerden zum Spiel gegen die Bengals. Es war doch ein Augenschmaus, oder Vince?
Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen, Daniel? Nach der Ankündigung kann ich nur noch verlieren. Tatsächlich bin ich heute gar nicht so gesprächig, merke ich gerade. Deswegen kann ich mich eigentlich nur kurz fassen. Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen, wie ihr sicherlich auch. In einer ersten Halbzeit, wo wir mitspielen konnten, sogar mit Führung in die Halbzeit gehen. Und in der zweiten Halbzeit dann uns weitere dazugekommene Verletzungen das Genick gebrochen haben, das Run-Game nicht mehr gestoppt werden konnte von den Bengals. Also Joe Mixon war dann on fire. Herndon war Herndon. Wingard war teilweise okay, teilweise nicht. Josh Jones war noch einer der besseren DBs. Dass ich so eine Aussage mal treffen muss, oh meine Güte. Das sagt einiges über unser Defense Backfield aus. Nee, komm, Felix. Start du, ich bin gerade. Wenn ich an das Spiel denke vom Wochenende, dann wird es bei mir gerade ganz düster im Kopf.
Naja, unterm Strich hast du ja alles schon ziemlich gut zusammengefasst. Einheitliche Meinung, das Ding verlieren wir wegen Defense, ja. Bin ich mir sehr sicher, dass wir das alle so ein bisschen so sehen. Ja, da kann man jetzt über Playcalls in der Offense, das können wir gleich diskutieren. Lass uns erstmal auf die Defense stürzen. Vince, du hast das schon so schön angefangen. Wenn du schon mal Josh Jones lobst, dann muss hier einiges passiert sein an der Stelle. Ich weiß nicht, Pressure erzeugen wir überhaupt nicht.
Ja, wie denn auch?
Lichtblick, Hashtag 44, Miles Jack, der dann auch noch das Feld verlässt. Ich weiß gar nicht, ich habe es mir heute auch noch mal extra in der Kondens angeschaut und also, keine Ahnung. Also, Daniel, was willst du zu unserer Defense noch sagen? Das ist, ja, ein Licht bei wenig Schatten, oder? Also.
Ich habe mich ja eigentlich für Miles Jack gefreut, weil er einfach wieder an der Leistung anknüpfen hat können. Dann leider verletzt raus. Wenn man jetzt mal Miles Jack ausklammert von den ganzen Spielern, war es einfach an allen Ecken und Enden zu wenig. Da hilft es auch nicht, wenn Jones wieder eine Schippe drauflegt und Leading Tackler bei uns ist beim Spiel. Wir erzeugen an der Linie keinen Druck. Die DBs werden quasi im Alleingang vernascht. Da muss nicht mal Burrow großartig aufspielen. Es ging einfach alles zu leicht. Linebacker einfach nicht dort, wo sie hingehören. Schlussendlich einfach Note 6 setzen. Ja, einfach, das war kein NFL-würdiges Spiel unserer Defense.
Ja, gerade wieder auch mit deutlichen Schwächen in der Run-Defense. Ne? Da haben wir noch gelobt, dass wir ja Derrick Henry so gut unter Kontrolle hatten. Ja, und jetzt kassieren wir da gegen Joe Mixon jetzt 151
ja, sowas, genau.
Rushing Yards bei 25 Attempts. Wow. Ja, zwei Touchdowns hat er gemacht. Ich muss jetzt sagen, war schon ziemlich überraschend, weil es war ja davor noch unklar, spielt Joe Mixon überhaupt. Der Vince hat es schon gesagt, gegen uns hat er wieder einen Durchbruch. Ich, den wunderbaren, der Fantasy ist questionable, gar nicht draufgestellt. Schaff's erst 18.56 Uhr nach unserem Spiel aufs Sofa und dachte mir, gegen die Jacks, die hätt's ja mal aufgestellt, ne, wenn er doch spielt. Ja. So war's, lieber Vince, du hattest recht, ne? Joe Mixon mit Durchbruch und wie du schon sagtest, ich glaube, Daniel, du warst gerade, Joe Burrow musste nicht groß aufspielen, hat seine, glaube ich, 300 Yards gepasst, ne?
Ja, und, ganz locker flockig runtergespielt. Veterane.
Ich verstehe halt einfach nicht, und um mich da nochmal ganz kurz jetzt hier einzuhaken, die Bengals sind zweimal hintereinander den gleichen Play gelaufen. Einmal mit, ich glaube, Bernard. Und danach den gleichen Play nochmal mit Mixon. Und zweimal wird außen sowohl von Marsh als auch von Herndon nicht der Contain gehalten. So, und wenn das beim ersten Mal schon passiert, dann müssen die das doch wissen, okay, ich habe da den Contain nicht gehalten, hab außen nicht abgesichert, wenn ich dann nun mal der letzte Spieler bin in der Defense, dann muss ich da eben gucken, dass ich nicht auch noch in die Mitte Pressure bringe und völlig sinnfrei mit der O-Line verschiebe. Aber nein, es wurde halt zweimal hintereinander der gleiche Fehler gemacht. Und Mixon hat das dann, keine Ahnung, mit, ich lass mich lügen, 40, 50 Yards Run dann bestraft. Und das ist halt einfach unglaublich billig gewesen. Und mir fehlten die Worte, als ich das gesehen habe. Also das jetzt nochmal als Einzelplay-Analyse von mir dazu, von der Defense. Auch Dakota Allen, Entschuldigung, ich will euch ja dann auch die Bühne geben, ich will nicht immer ständig heute was sagen, nur ganz kurz, Dakota Allen konnte halt nicht mal ansetzen, Miles Jack natürlich oder sein Fehlen ausgleichen. Das ist natürlich jetzt auch viel verlangt, wenn du sagst, er sollte die gleiche Leistung bringen, aber das meine ich damit gar nicht, sondern er war halt einfach ein unglaublicher Schwachpunkt, dann zusätzlich zu dem ganzen restlichen, was alles schief lief. Davon Hamilton und unsere beiden Edge-Guys haben mir da immer ziemlich leid getan. Taven Bryan sieht aus, wie Taven Bryan halt aussieht. Scobart wirkte auch dann ohne Miles Jack so ein bisschen verloren. Er kann das dann halt aber auch nicht mehr kompensieren, weil da fehlte einfach zu viel Qualität. Und
ja, das zählt ja auch für Dakota Allen. Vor allem hätte er auch, ich glaube, es war da im Fourth Quarter noch 5 Minuten oder so auf der Uhr. Wenn er da mal richtig die Schulter spielt und Burrow so einen wunderbaren Sack holen können, da ist mir heute die Kaffeetasse fast runtergefallen, als ich es nochmal gesehen habe. Und ja, das sind, wie du es schon sagst, liebe Vince, Contain, solche Schulterspielsachen, Basics. Meine Jungs haben es am Wochenende hinbekommen, da bin ich voll stolz. Aber das kam dann die Quittung am Abend auf dem Sofa und das war echt defense-technisch zum Kotzen, ja. Oder? Trifft's doch, Daniel? Oder hast du nicht ein bisschen gewürgt?
Ich habe es mir gerade noch zurückhalten können. Ich saß mit Kumpels auf der Couch. Wir hatten die Red Zone offen und wir hatten das Spiel der Jaguars offen. Ja, es war einfach ein Graus zum Ansehen. Wie gesagt, wir sind einfach vernascht worden nach Strich und Faden. Burrow, wie gesagt, locker runtergespielt. Mixon hat mit uns gemacht, was er will. Hatte wieder mal sein Breakout-Game, wie prognostiziert. Der German Jungle wird sich freuen. Die haben auch den ersten Sieg quasi in der Tasche. Schlussendlich, es muss etwas passieren und jetzt mit den ganzen Verletzungen, zu denen wir sicherlich gleich kommen, muss was passieren und es muss auch im Coaching-Staff etwas passieren, denn mit Todd Walsh, wir werden keine Freunde mehr. Wir haben jetzt mit unserer Defense 77% der Bälle quasi zugelassen, 77%. Es muss auch an Todd Walsh liegen. Es kann nicht nur an unseren Spielern liegen. Sicherlich auch die fehlende Qualität und auch die fehlenden Personalien, aber trotzdem. Hashtag Fire Walsh.
Ja, ich will jetzt auch gar nicht, wie soll ich sagen, den Pass Rush allgemein sozusagen hier aufdröseln. Das könnte Felix sowieso viel besser als ich es je könnte, als Defense Coordinator im deutschen Football ja tätig. Und ich frage mich halt einfach, woran es liegt, weil Todd Walsh hat ja auch nochmal selbst gesagt, die Defense ist jetzt so aufgestellt, so eingestellt, dass sie den Run stoppt. Aber das funktioniert halt vielleicht noch gegen die Titans, wenn Tannehill eben nicht gerade einen super Tag hat und wir halt unglaubliche Baustellen in der Coverage haben. Aber das funktioniert doch nicht gegen einen Joe Burrow, der jetzt in jedem Spiel gefühlt 50, 60 Mal geworfen hat. Ich weiß nicht, warum er so agiert, wenn du so Potenzial hast mit Spielern, die blitzen können. Wir haben Scobart, der blitzen kann. Ein DJ Hayden kann blitzen aus der Nickel-Position. Wir haben Chaisson, wir haben Allen, die können doch mehr als das. Das ist doch, du siehst ja auch, da ist ja gar kein versuchter Passrush, sondern meistens, also gerade Allen wirkt für mich oftmals so, als wenn er Contain spielt, als wenn er guckt, was passiert vor sich. Und dass er seine Pass-Rush-Moves nicht mal aus Fakten muss doch eingetrichtert sein, oder Felix? Vielleicht kannst du da was zu sagen.
Vor allem einfach unverständlich, dass man halt nicht, wie wir das schon seit Wochen sagt, versucht mit dem Scheme einfach durch Blitze, wie du gerade sagst, Druck zu erzeugen. Komplett kein Verständnis für. Was ist da los? Unsere Pass, die ist bescheiden. Und das heißt, ich muss da einfach schauen, durch wunderbar Pressure und mögliche Sacks Druck auf den Quarterback zu bringen, damit er einfach mehr Interceptions, mehr Incompletions wirft. Und wenn wir nicht den Druck bringen, sieht man ja trotzdem, ist unsere Pass die bescheiden. Das heißt, warum nicht einfach diesen Weg gehen, einfach mal 4, 5, 6 Leute zu bringen? Das muss da einfach mal ein bisschen drin sein in der Kreativität. Und ja, auch Daniel hat es gerade schon angesprochen mit Änderungen auf unserer DC-Position, ne? Da wollen wir nicht immer ganz so schnell sein, aber irgendwie komme ich Woche für Woche jetzt auch dahin, denn wir monieren, glaube ich, genau diesen Punkt, dass wir keinen Druck auf den QB bringen, seit Woche 2 spätestens. Ja, also das ist ja mal, ja, wie du sagst, so Basics wie ich muss meinen Pass-Rush-Move auspacken, das kannst du als Coach dann auch nicht mehr reinbringen, wenn er es einfach nicht macht. Aber wenn er halt wirklich, wie du sagst, eine andere Rolle hat in dem Defense-Play, dann ja, was soll er machen? Und das ist halt, wir bringen keinen Druck, wir bringen den mit den 4 Leuten nicht und ja.
Ich frag mich halt, weißt du, wir reden auch in der Gruppe und selbst auf Facebook sind, also ich bin ja nur auf Facebook, was ich da verfolge, es ist ja immer Firewash, also Todd Wash rausschmeißen, unseren DC. Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass wenn er so eine Aussage in der Öffentlichkeit tätigt, weiß doch Marone auch Bescheid. Das heißt jetzt nicht, dass ich Marone jetzt die Schuld gebe, wie unsere Defense sozusagen gecallt wird, weil er ja die Calls nicht macht, aber er ist nun mal der Head Coach. Das heißt, er hat die Hauptverantwortlichkeit dort zu intervenieren, wenn was nicht läuft und eventuell auch was anpassen zu lassen. Und ich verstehe nicht, warum da nichts passiert. Und ja, also ich finde halt auch Marone darf da mal über sich nachdenken.
Ja, geht's ja gar nicht nur rein alleine ums Nachdenken. Wir haben einen Owner, wir haben einen General Manager. Da muss aber auch mal Druck von oben kommen. Mit Todd Walsh wird es jetzt langsam wirklich eng. Und ich kann einen DC locker rausschmeißen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wir erzeugen keinen Druck. Wir erzeugen keine Turnover. Wie gesagt, die Personalien kann er zwar nur aufstellen, was er zur Verfügung hat, aber trotzdem muss er einfach viel mehr rausholen. Und gegen eine O-Line, wie sie die Bengals haben, die sicherlich nicht im oberen Feld angesiedelt sind, muss einfach mehr Pressure kommen. Es müssen mehr Quarterback-Hurries kommen und auch in weiterer Folge mehr Sacks. Und mit einem Sack gegen die Bengals ist absolut zu wenig. Und das ist einfach für mich ein Augenöffner, und es muss etwas passieren.
Absolut, zumal es ja bei unserer DB-Leistung auch egal ist, ob wir da noch mit einem DB blitzen, der fällt ja eh nicht auf. Nein, ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss doch auf Teufel komm raus endlich versuchen, Druck auf den QB zu bringen. Denn ich sehe ja, dass meine Qualität auf Line und auf Passverteidigung nicht so gut ist. Und gerade wenn ich jetzt den Ansatz, das geht ein bisschen, ich glaube, der Markus hatte heute die Frage so, da kommen wir nochmal drauf. Also entweder ich habe eine Bomben-Coverage hin und mache wunderbare Coverage-Sacks, weil er einfach niemanden findet, der frei ist. Und den Weg können wir einfach mit unserer Qualität nicht fahren. Und deswegen müssen wir ganz einfach Pressure bringen, um dann halt die Incompletions und Interceptions zu forcen. Und das muss halt einfach durch Stephens Scheme passieren. Da muss halt mal ein DB und ein Linebacker kommen. Das muss kreativ werden. Da müssen verschiedene Line-Stunts gespielt werden. Und ich glaube, dann blühen auch gerade den Chaison und ähnliche Spieler noch mal viel mehr auf, die, wenn sie stupide 4-3 von außen spielen, einfach nicht glänzen können. Ne? Das ist Old-School-Defense. Und das sind gerade, was wir haben, eigentlich New-School-Defense-Player. Sie brauchen da ein bisschen Wirbel, Trubel und Heiterkeit, um durchzukommen. Und Daniel, du hast gesagt, die Bengals O-Line, ja, das ist jetzt, sorry für den German Jungle ist es, glaube ich, aber eure O-Line ist jetzt nicht wirklich weiter als
sie bekleckert sich nicht mit Ruhm. Sie bekleckert sich nicht mit Ruhm. Ja. Aber sie sagen es ja auch
immerhin
selbst.
Immerhin sind wir aber jetzt Zeuge einer historischen Sache geworden. Wir waren das Team, das gegen Joe Burrow das erste Mal, ne, verloren hat und ihm seinen ersten NFL-Sieg geschenkt hat. Ja, das ist doch eine Leistung, die wir unbedingt erreichen wollten, oder?
Ja, es sei ihm vergönnt.
Jetzt, jetzt mal abseits von Satire kann ich eigentlich auch nur sagen, dass Joe Burrow die ganze Saison schon wirklich teilweise richtig, oder nicht nur teilweise, sondern insgesamt schon sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat. Und ich möchte jetzt auch nochmal die Bengals hier loben, Anführungsstriche. Durch die beschissene Saison das Jahr davor habt ihr euch da, glaube ich, wirklich einen Quarterback für eure Zukunft gesichert. Und da kann man euch nur beglückwünschen. Und da würde ich nämlich direkt auch nochmal zur Überleitung kommen zu unserem Quarterback. Denn trotz allem, was Minshew an Potenzial immer mal zeigt, jetzt mal nicht nur aufgrund jetzt dieses Spiels, sondern die letzten 3, 4 Spiele, beziehungsweise das Colts-Spiel war ja wirklich gut, aber auch eben die Spiele der letzten Saison, wage ich mal die steile These in den Raum zu schmeißen. Für mich ist Minshew nicht unser Franchise-Quarterback der Zukunft. Mir hat mir hat komplett die Energie gefehlt bei ihm. Und ja, die Bengals haben bessere DBs als wir. Aber wir haben Shark, wir haben Chenault, wir haben Conley, wir haben Cole, wir haben Eifert, wir haben O'Shaughnessy. Und dass er so oft so lange überlegt, und du siehst ja, wie er mehrfach die Reads durchgeht und dann niemanden findet, dass ich habe da teilweise selbst am Bildschirm Spieler gesehen, wo ich dachte, da hat er hingeguckt, warum wirft er da nicht hin? Wen sucht er da? Und dann dauert das alles viel zu lange. Und dann ist halt auch irgendwann mal zu Ende. Weiß der Receiver halt auch nicht irgendwann. Ist die Route zu Ende gelaufen, wo soll er jetzt noch hinlaufen, weißt du? Also ich finde halt Minshew, seine Energie, seine Ausstrahlung haben nicht gepasst. Und mir hat er, also abseits von Ansätzen, gerade denn, wenn er mal immer mal schnell das Feld runter musste, hat mir vieles nicht gefallen.
Nein. Gerade da, wo schnell gehen muss und er das Heft in die Hand genommen hat, haben wir die Meter gemacht.
Ja, das gerade, meine ich doch, also erstmal abseits davon, aber sonst, wenn es eben nicht schnell gehen musste, hat es mir einfach,
also hat er mir nicht gefallen. Klar, die Energie ist sicherlich nicht so spürbar gewesen, wie jetzt in Woche 1 gegen die Colts, aber trotzdem, Minshew schaukelt das Ding nicht so schlecht und es ist, die Niederlage kommt halt nicht von der Offense. Also klar, er geht die Reads durch, er sieht das natürlich aus einem anderen Blickwinkel wie du, im Coaches View oder sonst irgendwo in der Vogelperspektive. Vielleicht braucht er einfach länger, vielleicht braucht er einfach das Jahr, wo er ganz durchspielt, aber jetzt schon die Aussage zu treffen, er ist nicht unser Franchise-Quarterback, finde ich absolut zu früh.
Bro, Vince, Bro, du machst dir das aber sehr einfach, das jetzt an so 3, 4 Reads, wo er wahrscheinlich dem Spiel da auch einfach hinterherläuft, ne? Und einfach nicht den, wie wir das letzte Woche schon hatten, den Read für 3, 4, 5 Yards nehmen kann, sondern einfach, let's go, Jungs, wir brauchen jetzt mal 17, 12 Yards, um hier mal ins Spiel wieder zu kommen. Und wenn wir einfach nur mal kurz wieder die Zahlen sprechen lassen, 351 Yards hat unser Junge wieder abgeschrubbt mit 27 Completions, 2 Touchdowns, 1 Pick, ein Rating von 101. Also bitte, wir haben 25 Punkte aufs Board gezaubert. Ja, ich glaube nicht, dass wir da jetzt solche Aussagen treffen sollten und können. Und also ich zumindest möchte ich die nicht treffen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, er unterstreicht bis jetzt in den 4 Spielen, dass er unser Franchise-QB sein kann. Und man braucht eben als Franchise-QB kein Pat Mahomes und kein Lamar Jackson, wenn wir einfach eine gute Offense rumdrum aufbauen und eine gute Defense haben. Vollkommen richtig, wirst du jetzt sagen. Aber
stimmt mich dir ja zu. Und genau das hast du ja schon vermutet. Ich muss einfach kurz einhaken. Und das ist etwas, was mich halt die ganze Saison schon stört und was mich letztes Jahr auch gestört hat, wobei letztes Jahr, also jetzt mit Gruden als Offensive Coordinator haben wir ja danach gelegt und uns auch verbessert, aber wir hatten jetzt zum Beispiel wieder gegen die Bengals 2 von 10 in der Third Down Effektivität. Das, und da war er eben auch oftmals dran beteiligt aus meiner Sicht und ich kann es dir nur so sagen, also ich könnte es jetzt ganz lange ausführen, aber das will ich jetzt hier nicht, weil die Podcasts letzte Woche waren zu lang. Das kann man privat dann nochmal klären, aber ich sag ja nicht, dass es hundertprozentig in Stein gemeißelt ist, aber das ist so das, was mein Gefühl mir sagt, dass wir da nächstes Jahr nachlegen werden.
Aber trotzdem, Woche 1 gewinnen wir, keiner sagt etwas. Woche 2 hätten wir eine Defense, würden wir 2-0 stehen. Woche 3, okay, hacken wir ab. Jetzt diese Woche hätten wir eine Defense gehabt, hätten wir das Ding gewonnen, würden 3-1 stehen. So. zusammengefasst, Minshew ist nicht das Problem und sich jetzt über Minshew, weil er halt die Energie nicht ganz so ausstrahlt, wie man sich es vielleicht erhofft, zu sagen, ich denke nicht, dass er der Franchise-QB ist, ist in diesem Fall einfach zu früh. Würden wir 3-1 stehen, würde keiner diese Diskussion führen.
Ich will ja auch nicht sagen, dass Minshew uns das Spiel verloren hat. Da verstehst du mich jetzt auch wirklich falsch.
Nein, aber dann würde die Diskussion gleich gar nicht aufkommen.
Aber für die Aussage, lieber Vince, müsste er dran schuld sein, dass wir die Spiele verlieren. Und wir haben 16 First Downs bei Passing. Natürlich ist die Third Down Efficiency jetzt nicht so gut. Die Fourth Downs sind bei 100% mit einem, wenn wir es schon so genau nehmen. Aber das ist halt auch eine QB-Sache, aber auch eine Play-Calling-Sache. Und ja, daran kann man das doch jetzt nicht ausmachen. Ich meine, schau doch mal, der ballert uns 25 Punkte aufs Board, was ja jetzt schon nicht so verkehrt erstmal ist, um ein Spiel zu gewinnen in der NFL, mit richtig guten Touchdown-Pässen auf DJ Chark.
Wobei also, du 12 Punkte im vierten Quarter gemacht hast, wo du so weit hinten lagst, dass du keine realistische Chance mehr auf den Sieg wirklich mehr hattest. Also hätte schon viel zusammenkommen müssen.
Nein, stimmt.
Das wollte ich gerade sagen, das ist der Quatsch. Also natürlich ist es so ein Hang zur Garbage-Time, dann kommen wir ran, aber dann müssen auch die Bengals wach werden und sagen, verdammt, jetzt ist es ein One-Score-Game.
Also, ja, ich hab,
da kann ich nicht mehr abschalten.
Ich habe ja in der Gruppe mitgelesen und es ist Diskussion aufgetaucht, warum die Two-Point-Conversion, und das sind wir wieder dort, wo wir letzte Woche waren, nämlich bei den Analytics, und es gibt einfach eine größere Wahrscheinlichkeit, wenn man 14 Punkte hinten ist, den ersten Touchdown macht, dann quasi den Two-Point-Conversion macht, weil man einfach früher weiß, wo man steht. Sollte man quasi die Two-Point-Conversion schaffen, hat man mit einem normalen Field Goal am Ende des Spiels den Sieg sicher. Schafft man es nicht, weiß man, dass man noch einen machen muss, um in die Overtime zu kommen. Das heißt, ich habe einfach quasi zwei Drives, einen vom Gegner, von mir selbst Zeit, zu überlegen, was mache ich denn für einen Spielzug, wie stelle ich die Spieler auf, wie stelle ich mich ein. Das sind Analytics, Jungs.
So. Ja, ganz bei dir, lieber Daniel. Also das ist doch einfach auch das, was wir eigentlich von der Akquisition von John Gruden erwartet haben, genau sowas, mit einer gewissen Erfahrung, mit einer gewissen Abgebrühtheit an solche Spiele heranzugehen und genau einfach sowas auch dann mal in Betracht zu ziehen, um eben, wie der Daniel das gerade wunderbar erklärt, ja, dann gehe ich für die Two-Point und weiß halt einfach, was ich dann noch aufs Board zaubern muss, um das Ding zu drehen. Und mal ehrlich, klar sah es zum Schluss dann nicht mehr so toll aus, aber drinnen war es allemal noch mit ein paar guten, so doof es klingt, Lucky Punches, mal ein wirklich gutes, tiefes Play, das einfach mal was mehr als gelingt, sondern einfach mal der Gegner was verkackt in dem Sinne. Und das ist nun mal im Football allgegenwärtig. Und von daher
kann ich halt nur sagen, dass das aus meiner Perspektive, und da war ich ja, weil ich schon auf die Gruppe angespielt wurde, kann ich da nur dafür sprechen, dass ich da nicht der Einzige war, also von den Leuten, die jetzt in der Gruppe aktiv waren beim Post, was halt weniger waren als vielleicht, wo es noch am Anfang der Saison besser lief. Aber ich war da eben bei weitem nicht der Einzige, der dort ziemlich, oder dann auf jeden Fall im vierten Quarter die Hoffnung fallen lassen. Und ich will es ja auch gar nicht auf Minshew jetzt abwälzen. Ich sage nur, dass er mir aktuell nicht mehr gefällt, dass er mir zu wenig Risiko auch sucht und dass seine Energie nicht da ist. Ich habe das Gefühl, er verwaltet jetzt aktuell nur, oder ist mit dem Kopf nicht mehr so frei, wie es am Anfang der Saison war. Aber irgendwas, vielleicht ist es auch die Defense, die, wo er weiß, er muss ständig irgendwas hinterherlaufen, weil dort nichts gestoppt wird. Ich weiß es nicht, aber ich kann dir nur sagen, das, was er mir präsentiert, anhand von gewissen Stats, die ich auch wiederfinde, und da geht's mir jetzt nicht um das Rating, was am Ende hin gut ist, weil halt, klar, du musst aufholen, du musst die Bengals spielen, bend but not break, findest du noch ein bisschen was an Optionen sozusagen, um wieder ein bisschen Pass Yards und so weiter zuzulegen, aber ich brech nicht an dem Punkt ab, aber ich beende jetzt den Punkt jetzt sozusagen erstmal für mich persönlich, dass ich da jetzt noch irgendwie weiter noch was zu sage.
Ja, aber ehrlich auch für die Zuhörer draußen, an was willst denn du das denn ausmachen, was du gerade meinst? Das ist irgendwie komplett nicht nachvollziehbar.
Ich weiß nicht. Es ist halt subjektiv und subjektive Meinungen sind ja absolut okay und deswegen drei verschiedene Charaktere hier im Podcast, drei verschiedene Meinungen auch gern mal, soll auch so sein. Aber ich wirf jetzt gleich mal eine Sache vorne rein, auch wenn es jetzt nicht zu unserer Ablauffolge passt. Aber unser Chef-Club, Chef-Orga, Der Markus hat nämlich eine Frage gestellt und die passt jetzt perfekt dazu. Also sollte quasi jetzt die Saison vorbei sein und Minshew einen Vertrag bekommen müssen, wie viel Jahresgehalt würden wir ihm zahlen und wie lange soll dieser Vertrag laufen, wenn es jetzt zu Ende wäre und es würde zum Signing kommen? So, Vince, kurze Antwort bitte.
Da bin ich jetzt, mache ich mich jetzt hier sehr unbeliebt bei euch beiden, aber das ist mir tatsächlich gerade egal. Ich würde sagen, schauen, ob er mit einer Backup-Rolle einverstanden wäre in Runde 1. Jemand draften, und das muss nicht Trevor Lawrence sein.
Alles klar. Und Felix, dein Vertrag für Minshew?
Da fehlt doch aber jetzt eine Hausnummer beim lieben Vince. Vertrag für Minshew, also ist für mich einfach mal so einzuordnen. Ich würde ihn schon im 2-3-Jahres-Vertrag geben, auf jeden Fall. Da kann man dann, wie der Vince gerade sagt, schon vielleicht nochmal analysieren, wie es da aussieht. Für mich ist er, das Wort Franchise-QB ist immer hart. Man erwartet bei Franchise-QB immer einen Pat Mahomes. Sind andere QBs auch nicht. Ich denke, mit einem Vertrag 3 Jahre ist er ganz gut gefahren. Eine Taysom Hill verdient im Jahr 10 Millionen. Warum soll er die nicht bekommen? Kann man solide aufbauen und wir haben schon schlechteren QBs wesentlich mehr gezahlt.
Ja, wahrscheinlich schon. Da die Saison noch nicht ganz zu Ende ist, ich glaube, dass wir die Spiele so und so spielen, aber prinzipiell die Leistung, die er quasi gestern gehabt hat, schätze ich mal durch die Saison grundlegend bestätigen wird, bin ich auch bei 3 Jahren, so wie wir sie Bortles gegeben haben, aber mit einem bisschen dünneren Vertrag, was das Geld betrifft. Und hätte jetzt mal gesagt, 3 Jahre und pro Jahr bin ich auch irgendwo bei 10, 11 Millionen. Ich glaube, das ist realistisch und absolut umsetzbar. Genau, so.
Und wir haben uns nicht abgesprochen.
Und da reden wir jetzt über das, was Felix, glaube ich, immer gerne ungelegte Eier nennt.
So, genau. Das war die Frage von Markus an sich. Wir können gerne das Spiel schließen und zum nächsten Punkt weitergehen. Ich denke, das wäre die beste Variante.
Ja, das würde zeitlich auch einfach gut passen, würde ich sagen.
Ja, dann soll Doc Tanner einspringen oder fangen wir mit den News an?
Ja, das sind ja die News im Endeffekt.
Also Doc Tanner, okay. Wir haben einige Verletzungen auf unserem Board. Ne? Ich glaube, ich fange einfach mit der für mich schwerwiegendsten oder die mich am meisten innerlich aufwühlt, Miles Jack.
Ja, Miles Jack was down und das leider Gottes bei diesem Spiel. Wir machen uns schon richtig Sorgen, auch die Community bzw. die Experten auf Twitter machen sich Sorgen. Miles Jack hatte dann so einen aufblasbaren Stabilisationsschuh, ich habe keine Ahnung, wie der im Fachjargon heißt, hatte er an und ihm musste geholfen werden, ins Flugzeug bzw. in den Bus zu kommen. Puh, ja, Miles Jack raus mit einer Knöchelverletzung, sah schlimm aus. Cam Robinson ist angeschlagen mit seinem Knie, sollte aber passen. Schlimmer sieht's aus bei DJ Hayden und bei Chenault, die haben beide eine Oberschenkelverletzung und das sieht absolut nicht gut aus. Genauere Infos sind noch nicht da, die werden im Laufe des amerikanischen Nachmittags kommen. Soweit sind wir jetzt noch nicht, oder Afternoon, eigentlich Abend. Und dann haben wir noch unseren Corner, First Round Pick CJ Henderson, der hat eine Schulterverletzung, da gibt es aber auch noch nichts Näheres. Genau, also.
Zu CJ Henderson ist ja zu sagen, dass er sich relativ am Anfang, was erstes, zweites Quarter verletzt hatte im Spiel und die ganze Zeit eben hieß, es ist eben fraglich, ob er zurückkommt im Spiel und eben das ganze weitere Spiel verpasst hat.
Ja, es ist lange gestanden, dass die Rückkehr fraglich ist, aber es ist dann auf Twitter noch ein Tweet rausgegangen mit quasi, dass er auch, ja, vom Spiel raus ist und nicht mehr returnen wird. Ja, herbe Verluste für unsere Defense wieder mal. Lieber Felix, wie beschreibst du die Verletzungen in einem Satz? Oder in einem Wort, probier's mal.
Nein.
Ich hau einfach mal was raus.
Nein ist das Wort, nein.
Okay, deins ist nein, meins ist beschissen. Daniel, deins?
Wenn ich ein Wort jetzt sagen würde, nein, ich will es nicht sagen, vielleicht hören Kinder zu. Ich bin ein ordentlich, ich bin ein ordentlicher Mensch. Mach ein Piep rein. Kannst du das, Vince?
Nö, das geht nicht. Das geht nicht. Das habe ich nicht.
Alles klar.
Ja, ja, das waren unsere Verletzungen. Daniel, haben wir irgendjemanden vergessen?
Insgesamt haben wir 11 verletzte Spieler momentan.
Das ist unfassbar, ne? Also wir haben eigentlich ein super Lazarett und da ist noch gar keiner mit Covid oder so dabei. Also lass das nochmal aufploppen.
Man muss halt noch sagen, Linda hat halt das letzte Spiel verpasst. Ich finde, jetzt hatte Shetley seine Sache, um da nochmal ganz kurz zu sagen, Shetley hat seine Sache da gefühlt besser gemacht gegen die Bengals, als er sie das gegen die Dolphins gemacht hat. Also da jetzt wirkte er stabiler. Aber Linda könnte zum nächsten Spiel oder sollte zum nächsten Spiel wieder da sein.
Ja, interessant ist es noch, mit unseren zwei gesignten Kickern, quasi Hauschka und Roses. Hauschka ist ja gleich mal der für den verletzten Josh Lambo kam, gleich mal wieder verletzt auf die, ja, zumindest nicht aktiv war. Und deswegen Roses vom Practice Squad quasi in den aktiven Roster gesignt wurde, damit er kicken kann. Der seine Sache aber sehr, sehr gut gemacht hat. 4 von 5 Field Goals und alle Extrapunkte.
Das haben sie bei CBS übrigens, also auf dem NFL Game Pass live auch gesagt gehabt, dass es wohl bekannt war, dass Hauschka noch ein bisschen, noch was Kleines mit sich rumschleppt und deswegen Rosas wohl auch zusätzlich zum Practice Squad gesigned wurde.
Okay, das wusste ich nicht. Neue News von Vince.
Das war wohl absehbar.
Alles klar.
Danke, lieber Vince, weil jetzt ist dieser Move, auf einmal zwei Kicker zu sein, auch wirklich nachvollziehbar. War er irgendwie letzte Woche noch nicht, weil entweder ich suche mir einen Backup-Kicker, denn mal ehrlich, die Sache ist doch geklärt, wenn Josh Lambo zurück ist, dann können die Jungs sagen, jo, lass mich noch ein bisschen hier im Practice-Squad oder ciao, ne? Dann, warum nimmt sonst nicht mal 2 Kicker? Aber egal, Frage geklärt, danke. Ja, ich glaube, das waren unsere News, oder? Wenn ich so
genau
reinfragen darf in die Runde. Und damit kommen wir schon ganz einfach zu unserem Spieler des Spiels für uns, lieber Vince. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es ja sogar Josh Jones.
Nein, so weit gehe ich nicht. Es kann für mich auch wieder hier, könnte hier nur, also mein Herz sagt was anderes, aber jetzt objektiv oder objektiver gesehen, weil objektiv kann niemand von uns hundertprozentig sein, ich sage wieder James Robinson. Und gebe das Wort danach nach Österreich.
Der Ösi-Import geht mit DJ Chark einfach eine geile Leistung nach dem ausgesetzten Spiel. Immer dort, wo er hingehört. Alles perfekt, alles gut. Mein Spieler des Spiels.
Ja, das ist ärgerlich, Daniel. Ich darf eigentlich dich nicht vor mir reden lassen. Denn mal ehrlich, was macht er denn da für einen geilen Toe-Drag-Touchdown, wo man selber extra nochmal auf die Wiederholung warten musste, um sich wirklich sicher zu sein. Also, my man, 2 Touchdowns, 95 Yards waren es, glaube ich. DJ Chark hat einfach unsere Offense gezeigt, er gehört da rein, 8 von 9 Bällen gefangen, Durchschnitt von 11,9. Was wollen wir mehr? Das ist unser Nummer 1 Receiver. Und da hat unser QB auch einfach mal die Bälle hingenagelt, ne? Unser Franchise-QB. Ah, war ein Witz. Lieber Daniel, du hast aber, glaube ich, noch einen Spieler des Spiels der Community für uns.
Ja, genau. Wir haben wieder die Umfrage reingegeben. Eine Stimme ging auch raus für Joe Mixon. Danke an den Dominik, der spielt nicht bei uns, auch wenn er quasi von uns ein schönes Geschenk bekommen hat mit seinen Yards. Aber die Abstimmung ging raus und der Sieger beziehungsweise Spieler des Spiels unserer Community ist DJ Chark. Also voll bestätigt, lieber Felix. Und deine Stimme habe ich natürlich gelesen.
Ich habe dir einfach nur ein Hi geschickt.
Ja, ich kannte mich natürlich aus, wie jede Woche.
Meister. So, das wird Zeit, dass wir jetzt, glaube ich, die doch harte Woche beziehungsweise den harten Sonntagabend ausblenden. Nicht ganz vielleicht, denn wir schielen auf unserem nächsten Gegner. Getreu dem ich wieder heute, ich mache das jetzt wunderbar, immer hier in unseren Aufnahmen mottomäßig meinen heutigen Namen rausgesucht habe. Wisst ihr überhaupt, wer Jack Swigert ist? Ja. Geschichtsstunde.
Nein, keine Ahnung.
Das ist der gute Mann, der sagte, Houston, we have a problem.
Oh,
ja, kommen wir zu unserem nächsten Gegner.
Der ist aber nett.
Geil, ne?
Ja, der ist gut.
Geil, ne? Der ist gut, der ist gut. Warten ab, wenn wir Bye-Week haben. Die Houston Texans, unser nächster Gegner. Unser nächster Gegner, der ja vom Schedule einfach mal gar nicht zu beneiden war. Ne? Startet mit Chiefs und Ravens, beste Teams der Liga. Frisst die Steelers, die doch vielleicht beste Defense der Liga. Lässt sich streiten, aber auf jeden Fall unter den Top 3 meiner Meinung nach. Und ging jetzt einfach mal zu den Vikings. Hatte zu Hause die Vikings, Entschuldigung. War eigentlich so, glaube ich, für unseren nächsten Gegner ein klares, ja, 1-3, damit können wir arbeiten. Denkst du, ne? Ist jetzt eine 0-4. Und wir spielen nächste Woche gegen die Texans. Ja, lieber Vince, ich schicke den Stier kurz zu dir.
Ein wunderschöner Reim von dir, dafür danke schon mal. Und ja, sagen wir mal so, das Einzige, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist die Texans Run Defense. Also Hoffnung in dem Sinne, dass wir nicht völlig abgeschlachtet werden. Denn es ist für mich Not, in dem Fall wir, aufgrund unserer Verletzungen und unserer nicht vorhandenen DBs, gegen Elend, nämlich die Texans. Klar, könnte man jetzt hier Ausreden finden, ja, man hat ja gegen Kansas City gespielt, man hat ja gegen die Ravens gespielt, aber schaut man sich die Texans letztes Jahr an und was jetzt passiert ist mit Bill O'Brien als Manager dieses Jahres und da Verstärkung und hier Verstärkung und ohne einen D-Hop, ist eben für mich das eben keine Ausrede, dass man eben drei schwere Spieler am Anfang hatte. Denn das darf ja eigentlich nicht der Anspruch der Texans sein, aus diesen Spielen 0 und 3 rauszugehen. Und von daher, ja, eben Not gegen Elend aus meiner Sicht. Und meine einzigste Hoffnung ist jetzt eben, dass Shark weiterhin eine Anspielstation sein kann, dass Minshew die Energie wiederfindet und dass sich unser Lazarett ein bisschen lichtet und dass James Robinson weiterlaufen kann, denn ich habe ihn nicht ohne Grund wieder als Spieler des Spiels genannt. Er hat halt zwar wieder hat nicht so wahnsinnig viele Carries gehabt, was am Ergebnis auch lag, durch die Defense auch geschuldet. Aber er hat eben wieder 4,4 Yards gelaufen und 4,4 Yards ist halt bis halt dreimal gibt's ihm den Ball und der hat einen First Down. Also da hoffe ich einfach so, beziehungsweise wenn man sich die Texas Defense angeschaut hat in der Zusammenfassung, könnte das mehr als 4,4 Yards geben für ihn, für James Robinson und damit für unsere Offense. Ja, mehr mag ich jetzt gerade nicht sagen.
Gut, dann bin ich an der Reihe. Wenn man sich die bloßen Stats anguckt und quasi die ersten Spiele ausblendet, dann wären wir in jeder einzelnen Kategorie stärker. Wir haben mehr Punkte gemacht, wir haben weniger Punkte kassiert, haben mehr Yards aufgelegt und weniger bekommen. Wir haben den
ja. Oh, Daniel. Ich wollte das nämlich genauso einleiten, vielleicht einfach nur unterstützend. Wir sind die 13. beste Offense, die Texans die 22. Wir haben die 25. beste Defense, die Texans die 24. Passing sind wir auf 7, sie auf 11 und Rushing wir auf 21, sie auf 32. Ich glaube, du wolltest dieselbe Einladung wie ich nehmen, aber jetzt erzähl weiter, du bist schon auf dem richtigen Weg.
Alles klar. Ja, genauso wie du. Ich hätte jetzt nicht die einzelnen Rankings rausgesucht, aber trotzdem so beginnend. Und wir haben auch den besseren Passer mit Minshew, wenn man sich nur die Stats anguckt. 2 TDs mehr und eine Interception dafür auch mehr. Wir haben Robinson, der 100 Yards mehr hat wie Johnson. Das Einzige ist, Fuller hat ein bisschen mehr Yards Receiving, aber bei uns natürlich besser gestreut. So, wenn man jetzt nach dem geht, mache ich mir keine Sorgen. Wenn ich mir aber meine oder beziehungsweise unsere Defense angucke, habe ich so dermaßen Bauchschmerzen, dass ich den Fernseher gar nicht aufdrehen will. Mit den Verletzungen dazu wird es auch nicht besser. Und wenn keine Wunderheilung kommt, wird uns Watson in die Einzelteile zerlegen. Punkt, Ende, aus.
Ja. Ja, ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich wollte eigentlich so grundlegend sagen, ohne die Verletzung, ja, dann hätte ich heute wirklich gesagt, ey, da geht doch was. Da geht doch wirklich was. Das schlechteste Rushing-Team, wir, die da wahrscheinlich dagegen auch echt gut unseren guten Lauf ein bisschen einspielen können. Defense von den Texans nicht besser als unsere, Offense nicht besser als unsere. Aber diese Verletzungen, die sich doch jetzt häufen über die Wochen, doch schon hart, gerade mit der Personalie Miles Jack, dann noch unsere zwei DBs fragwürdig. Die lässt mir auch wirklich die Hoffnung nehmen. Und da brauchen wir, glaube ich, schon viel, viel Leidenschaft, Emotionen, viel, viel Wille, viel, viel, viel Good Gardner Minshew, den auch unser Vince vermisst hat im letzten Spiel, trotz dass die Stats stimmten. Ein bisschen recht hattest du natürlich, Vince, dass das Gesicht nicht ganz so freudig war, wenn man halt immer hinterher rennt. Aber ich glaube, das ist diesmal ein Spiel, wo man vielleicht gar nicht so sehr hinterher rennen muss, aber das ist jetzt der pure Optimismus hier in Dresden. Das ist eine Wundertüte, oder? Das ist doch einfach eine Blackbox. Und da das so eine Blackbox ist, lieber Vince, direkt an dich die Frage, was tippst du denn?
Ich kann aktuell einfach nicht für uns tippen. Das klingt so falsch, wie es nur falsch klingen kann. Aber ich sage, die Texans gewinnen das Spiel 28-21.
Aber One-Score-Game bei dir. Okay. Doc Tanner, ja, jetzt mal die Analytics-Analyse für unser nächstes Spiel gegen die Houston Texans.
Bevor ich meine Aussicht da raushaue, Marone ist bereit und auch wirklich guter Dinge, dass wir kommende Woche Luke Bacco und Josiah Scott activaten und wenn Henderson quasi nicht spielen kann. Das heißt, vielleicht kommt ja unsere Wundertüte Bacco und Josiah Scott rein und zermürben einfach Deshaun Watson. Wer weiß. Ich gehe wieder mit einem positiven Tipp, denn ich kann einfach nicht gegen unsere Jaguars tippen, so leid es mir tut, deswegen lacht mich aus oder nicht. Minshew hat ein geiles Game, macht 31 Punkte und Deshaun Watson mit 2 Picks und 2 TDs und dann haben sie noch 2 Field Goals, also 20 Punkte. 31, 20 für uns.
Und wer holt die 2 Picks? Hamilton.
Einer Scoreboard und wenn Bacco spielt, einer Bacco.
Also, ich hab mir einen halben Tag überlegt, was ich heute tippe, ne? Und jetzt ist es so ein, oh mein Gott, ich muss tippen. Ich hab gerade irgendwie 0 und 4. Vince, du hast recht, es soll keine Entschuldigung sein für die Texans. Ohne Preseason ist hart. Die haben schon auch nicht mit 0-4 gerechnet, aber ich glaube mit einer 2-2 bei ihrem Schedule da. Und die sind einfach nicht auf Board. Entweder wir kriegen vollkommen den Arsch versohlt und ist das Breakout-Game für Bill O'Brien und seine Offense, oder wir gewinnen. Und deswegen bin ich bei einem Field-Goal-Unterschied und bin bei einem 24-27 für uns. Jetzt habe ich es getippt. Oh mein Gott.
Du hast es getan.
Ja,
aber das, wenn du sagst 24-27 für uns, dann klingt das ja so, als wenn wir verlieren.
Nein, okay, für uns. Für, nicht gegen. Also 27 Jaguars, 24.
Also ich habe dich schon Texans verstanden, ich wollte es nur nochmal klarstellen für.
Aber wird hier in wenn Dresden wir ja zu Hause spielen, werden ja die Texans als Erster genannt, deshalb das Ergebnis.
Ja, dann ist es 24-27. Ja. Ja, genau. Da wird sich hier wieder in Dresden ein bisschen das Haus bewegen, denn das ist hier unser Spiel, Texans gegen Jaguars. Ja, das letzte war ja in London nicht so schön für uns, ne? Anderes Thema, da war die Hop noch dabei. Ja, wir sind mit unserer Projection für Woche 5 durch, denke ich, ja? Unsere Tipps sind in the books und Daniel, wieder mal eine Kategorie für dich. Community-Fragen. Die ersten haben wir schon beantwortet, aber ich glaube, wir haben heute wieder ein paar mehr bekommen.
Ja, das erste ist, trägt Gardner Minshew ein bisschen die Handschrift von Nick Foles vom vergangenen Jahr noch übrig geblieben? Was würdet ihr sagen?
Handschrift geht mir da an der Stelle deutlich zu weit. Man muss wahrscheinlich eher sagen, dass es Nick Foles ihn da sozusagen supportet hat. War ja auch gerade am Anfang der Saison deutlich sichtbar, dass das Playbook gleich blieb, dass man es nicht groß abgewandelt hat, im Gegensatz zu dem, was man geplant hatte. Von daher würde ich nicht sagen, dass man gar nichts sieht. Aber die Handschrift würde ich jetzt tatsächlich nicht so groß hängen, weil Foles ja dann, als er auf dem Weg der Wiederkehr war, ja auch wieder sich um sich gekümmert hat, viel, was ja verständlich ist. Und ich wird nicht, also ich würde die Frage mit einem Nein beantworten. Ich glaube nicht, dass man besonders viel von der Nick Foles Handschrift derzeit bei Minshew sieht. Ich glaube eher, dass er seinen eigenen Stil schon prinzipiell recht gut gefunden hat, wenn er das jetzt noch ein bisschen konstanter und besser zeigen könnte.
Ja. Ja. Gut. So, Felix, was sagst du?
Ja, für mich wieder die Frage, was meint Handschrift? Ja, das ist so, ja, natürlich hat er bei Nick Foles da vieles gelernt, aber es ist halt einfach auch ein anderer Offense-Coordinator. Andererseits sind die sich vom QB-Typ jetzt nicht gleich, aber auch nicht so weit auseinander, dass wir jetzt einen Lamar Jackson da hinten drin stehen haben oder einen Matthew Stafford oder keine Ahnung was. Ich finde, Minshew trägt einfach die Handschrift von seinem former Head Coach Mike Leach und das ist mit seiner Air Raid und Spread Offense halt einfach ein bisschen das, was Nick Foles da gezeigt hat und dann kommt da ein Stein auf den anderen. Andererseits holt man sich ja auch Leute, die ähnlich sind, als wir den Nick Foles gesigned haben für mächtig viel Geld und den Gardner Minshew in der 6. Runde gepickt haben, picken wir doch nicht einen komplett unterschiedlichen QB, weil man ja trotzdem in seinem System, in seiner Art bleibt und einfach sagt, vielleicht könnte ja mein Nick Foles sich im Laufe der Saison verletzen und dann muss mein Backup-QB spielen. Bam, hatten wir ja. Also ist natürlich klar, dass da irgendwelche Ähnlichkeiten schon vorhanden sind. Lässt sich nicht von der Hand weisen und Handschrift ist halt ein schönes Wort. Ja, ich wusste gar nicht, dass Nick Foles, ich dachte mir, er unterschreibt mit seinem dritten Finger.
Okay,
mit diesem. Das Niveau hängt tief.
So wie der. Ja, okay. Passt. Nächste Frage vom Nomo Fazu. Der hat jetzt, glaube ich, mal Markus überholt bei den Fragen. Du musst wieder.
Hey, aber deine Antwort fällt dann noch, oder? Oder hast du nicht mehr hinzuzufügen? Nein, alles. Ich meine, es ging um Handschriften.
Ja, ich muss ja keine Analyse von Handschriften machen. Ich bin zufrieden, wie Minshew spielt. Auch den Playstyle, den er spielt. Ich mag auch den Stil, den Foles spielt, wenn er den spielt, beziehungsweise wenn er gut spielt. Nicht so wie diese Woche.
Ich dachte halt, dass Handschriftenanalyse so beruflich also wenn, bei dir irgendwie
ich mach mich, also wenn, immer geht. Also wenn man jetzt schon, wenn Foles gut spielt, dann ist es halt, dann trifft es halt doch schon zu, dass er die gleiche Handschrift hat. Weil genauso geht es mir mit Minshew ja auch. Wenn er gut spielt, dann spielt er gut. Dann kann ich auch nichts gegen ihn sagen. Aber wenn er nicht so gut spielt,
dann ist er auf einmal nicht mehr unser Franchise-QB. Okay.
Ja. Obwohl er ja trotzdem gut gespielt hat halt, und du ihn.
Ich sehe halt nicht, dass er besonders gut gespielt hat, aber es ist,
also
ist
ein anderes Thema. Ich verstehe immer mehr, warum Greg ihn unfriended hat. Ganz klar.
Ja. So. Aber wir haben uns ja verbessert ohne Greg.
Ja, also von absolut. Daher.
Wenn du wüsstest, dass Daniel und ich mit Greg chillen. Yeah.
Tut doch, was ihr nicht lassen könnt. So, nächste Frage bitte.
Ja, der Nomo Fazo, der hat jetzt, glaube ich, mal Markus als Fragensteller überholt. Herzlichen Dank. Eine Frage, die nicht von Hand zu weisen ist, unsere geschwächte Secondary wurde ja weiterhin geschwächt mit den Verletzungen, die uns jetzt diese Woche eingeholt haben. Es bereitet ihm große Sorge, muss das Front Office jetzt handeln? Ich denke, wir sind uns da relativ einig, würde ich mal sagen.
Ich klinge mich da trotzdem halt direkt mal ein und sage, sie müsste theoretisch handeln, ich glaube aber nicht, dass sie es tun wird. Und die Gründe könnt ihr euch jetzt alle denken, die werde ich jetzt hier nicht laut aussprechen. Aber ja, Felix, möchtest du was sagen?
Müssen ja. Ich glaube nicht, dass wir es tun. Also ich habe gar nicht viel mehr zu sagen. Grund ist einfach nicht mal unbedingt ein Tanking for Trevor, denn wir brauchen einen Franchise-QB. Grund ist einfach, dass wir unsere Schauen-wir-mal-Saison haben. Und glaube ich einfach jeden, der spielen will, die Raps geben. Also wenn jemand Bock hat, einfach mal
aber
anrufen.
Aber ich will ja gar nicht das Trevor-Thema aufmachen. Aber wenn du sagst, schauen wir mal Saison und wir geben jetzt den Spielern Raps, die halt jetzt da sind, dann was ist es denn noch mehr als Tanking?
Also ja, aber doch nicht vor Trevor, wenn mein Trevor, QB 350 Yards und zwei Touchdowns schmeißt und in wirklich solide Spiele macht, dann brauche ich keinen QB, dann ist meine Baustelle woanders und die ist derzeit Defensive Tackle, DB, bisschen O-Line vielleicht, zweiter Running Back, damit man dann nicht alles auf Robinson legen muss. Wir haben doch genügend andere Baustellen, die unser Team viel aber schneller voranbringen und viel besser machen. Vor allem mit zwei First-Round-Picks kannst du eine Defense so Hochpolster.
Aber Felix, ich habe doch aber ja. Felix, und bevor Daniel jetzt was sagt, Felix, ich habe doch extra gesagt, das muss nicht unbedingt was mit Trevor zu tun haben, aber dann kann man es doch theoretisch auch, also ich weiß gar nicht, ob man es bewusst Tanking nennen kann, aber was ist es denn jetzt noch mehr?
Ja, aber zwischen den Zeilen hast du ja gerade schon heute für den neuen QB dich ja, ausgesprochen. Ja,
da stehe ich auch zu. Da stehe ich auch zu.
Dann ist es halt Tanking for Justin Fields. Kann auch sein, dass es das ist. Keine Ahnung. Dann ersetze halt Trevor im Sinne von QB. Aber das ist nicht das, wo es in unserem Team fehlt. Denn dann würden wir eine Baustelle uns wiederholen. Ein neuer QB mit auch First-Round-Flop-Potenzial. Und jetzt sage ich dir als Ohio-State-Fan das, dass man sieht an den Haskins, dass er noch nicht so weit war. Und das kann auch einen Field so gehen, den ich nun auch QB-technisch einfach liebe. Aber das ist ein Beispiel, wo du sagst, du weißt ja, doch nicht, ob es so klickt, wie du möchtest. Und du hast gerade den QB, der solide klickt bei dir. Warum sollte ich das jetzt einfach nochmal aufmachen? Klar hast du wieder die Chance, du kannst den aufbauen hinter ihm, Hashtag Patrick Mahomes hinter Alex Smith, aber wir haben ganz andere Baustellen. Und auch mit der Defense würde auch einen Joe Burrow oder einen Trevor Lawrence die Spiele
nicht wirklich gewinnen. Auch nur, ich sage, ich bin jetzt gar nicht der allergrößte Fan von Trevor, darum geht es mir jetzt gar nicht, aber die Shitshow in den Medien, in den Fans und dann halt 10 Jahre später, wenn man halt, sagen wir mal, irgendwo, reden wir mal von dem kurzen Szenario, ich mach's auch nicht so lang, dass man eben theoretisch an 1 pickst, so, und dann hast du die Chance auf den Trevor. Willst du dann wirklich zurücktraden oder einen anderen Spieler auch noch picken?
Die bezahlen Haus und Hof für Trevor. Da gehe ich retour und sichere mir dieses Jahr, nächstes Jahr und von mir aus auch noch 23 Top-Picks. Ich verkaufe das.
Das würde nicht passieren, Daniel. Das würde nicht passieren.
Ja, das sehe ich realistisch. Was heißt, das würde nicht passieren?
Wieso nicht?
Der Draft ist eine eigene Welt.
Fuck die Eagles und die Rams.
Will, weil ich einfach sehe, okay, Minshew bringt mir das, was ich will. Nämlich ein mittelmäßiger bis guter QB, der mir das Spiel managen kann und mit Hilfe, also quasi Wide Receiver, Tight End Hilfe, mit einem guten Running Game, einer soliden O-Line und einer funktionierenden Defense habe ich alles, was ich will. Dann brauche ich keinen Trevor und sichere mir Picks Ende nie. So einfach.
So. Dann kann ich nur offiziell, weil ich habe ja gesagt, ich will es nicht so lange machen, kann ich eigentlich jetzt nur an dem Punkt abschließen, dass wir persönlich das hier unterschiedlich sehen und ich sehr gespannt bin, wenn wir dann in die jeweilige Situation kommen könnten.
Ja, und jetzt nochmal kurz nur noch, ich mag ja Trevor Lawrence sogar wirklich und hätte auch kein Problem, wenn der bei uns spielt, nur halt ist das nicht den Need, den wir derzeit haben und sehe das halt wie Daniel. Was haben denn die Rams und die Eagles gemacht damals für Goff und Rance und zahlt sich's aus? Ich meine, wenn man die Rams aktuell ansieht, haben wir alle viel ein bisschen über Goff gelacht, aber gerade mit McVay ist das eine Offense, die doch auch klickt und das ist jetzt kein Pat Mahomes.
Ich sag ja auch nicht, dass wir
3-1. Ich denke,
ich sag ja auch nicht, wir dass haben wir andere sollten. Das war jetzt gar nicht die Prämisse, sondern die Prämisse war, dass wenn man an 1 klickt.
Nein, es geht doch aber andersrum, dass sich ein Team findet, was hoch tradet und genau dann sehr viel investiert und am Ende noch mehr für einen Lawrence als für einen Goff oder einen Rance. Es ist ja quasi, dass wir nicht in der Situation zum Hochtraden sind, ganz anders. Wir sind ja in der Position, die den Trade abgeben und dann kannst du ja, wie der Daniel gerade sagte, überlegen, was man für einen Trevor Lawrence Jahrhundert-Talent-Pick an Nummer 1 bekommt. Ruf halt mal in New York an, also egal welches New York.
Eben. Gut, nächste Frage bitte.
Ich habe keine nächste Frage. Meine wäre gewesen, aber das haben wir jetzt ja so quasi weitgehend beantwortet. Würdet ihr, wenn wir den ersten Pick hätten, einen Trade in Betracht ziehen und nicht für Trevor gehen? Das wäre meine Frage gewesen.
Und ich sag nochmal, nein, würde man keinen Trade machen. Denn das darfst du dir nicht erlauben, einen Trevor Lawrence, wenn du denn die Chance hast. Weil Minshew, wie du selbst sagst, mittelmäßig bis gut. Bei Trevor Lawrence hast du theoretisch das Potenzial, nur theoretisch das Potenzial, und nur darum kann es gehen in dieser Frage. Oder auch theoretisch, wenn Justin Fields jetzt noch eine Mördersaison abliefert, oder, ist völlig egal. Hast du die Chance, sozusagen den QB für die nächsten 10, 15 Jahre zu sichern, was auch immer oder länger. Und nein, also wir würden nicht traden, bin mir ganz sicher.
Alles klar, deutliche Antwort. Und der liebe Felix würde es in Betracht ziehen, nehme ich an.
In Betracht ziehen, ja. Machen ist eine andere Diskussion, in der wir am Ende des Jahres stehen, wenn wir wirklich so weit sind. Ne? Also ich meine, bisher spielen ja auch andere Teams wunderbar.
Ja, ich kann ja meine Meinung raushauen. Ich bin ja auch kein General Manager in Jacksonville. Obwohl ich, denke ich mal, die Aufgabe jetzt nicht grundlegend schlechter machen würde als Caldwell.
Das kann zum Glück nur eine Spaßaussage sein.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich denke, jeder hat so einen anderen Blickwinkel drauf. Ich bin jetzt quasi spielerisch ein Fan von Lawrence, aber ob er jetzt der ist, der uns als gesamtes Team am weitesten bringt, über das können wir diskutieren, aber das würde natürlich den Rahmen sowieso sprengen. Also Fragen sind wir durch. Aber an die Community, bitte Fragen stellen. Wir beantworten sie gerne. Es ist immer wieder eine sehr, sehr gute Abwechslung, wenn man quasi Fragen aus allen möglichen Sparten bekommt.
Ja, wunderbar. Also auf jeden Fall danke an die Community für die wieder sehr tollen Fragen. Lieber Markus, also Markus Weber da draußen, wir warten. Du bist echt, ich weiß gar nicht, ob du noch lebst hier ohne Frage. Ich glaube, ich muss mal klingeln
gehen. Wobei wir eine Frage nächste Woche der zwecks Zone und Man noch nicht ganz beantwortet haben, aber das kommt ja am Ende der Saison, wenn wir dann wirklich eine genauere Analyse machen können.
Ja, weil ich habe immer noch keine, Entschuldigung, ich habe noch immer keine Seite gefunden. Ja.
Das ist auch absolut richtig, aber jetzt, ich habe versucht, drauf zu achten extra, also gerade was Defense anging, und gefühlt spielen wir schon mehr in der Zone als in der Man.
Ja, wird spielermaterialmäßig so sein, ansonsten würde ich jetzt Todd Walsh wirklich jede Kompetenz absprechen, aber ja, lieber Markus, unsere Season bei den Foxes, die ist nächste Woche vorbei und dann finde ich wahrscheinlich auch die Zeit, da mal wirklich deine Frage mir richtig zur Brust zu nehmen. Ja, wir sind eigentlich schon wieder soweit. Ich freue mich eigentlich jede Woche drauf. Wir
müssen es irgendwann mal auswerten. Ende der Saison, ne? Beziehungsweise in der Bye Week will ich mich drum kümmern. Und dann...
Ja. Unser tolles Win-Special. Over and under. Mal schauen, ob es wirklich
over and under wieder wird. Ich habe tatsächlich für heute auch nur 2 Predictions aufgeschrieben. Beziehungsweise 2 Over und andere Fragen an euch, die ich jetzt anhand dieser Situation, anhand der Stimmung, die rund ums Team ist, doch für sehr entscheidend finde. Und ich fange mal mit der weniger provozierenden an, mehr nach eurer Einschätzung jetzt mal, wo ihr euch jetzt festlegen müsst, was am Ende der Saison rausgewettet wird. Todd Walsh wird in der Bye-Week gefeuert. Under bedeutet, dass er früher bzw. zur Bye-Week gefeuert wird. Over bedeutet später.
Wann haben wir Bye-Week?
Oh Mann, ich hab gehofft, ihr wisst das.
Nach den Texans-Spielen.
Ich glaube nämlich auch 6 oder 7 hatte ich im Kopf.
Ja, aber wenn wir Woche 6 haben, 6. dann quasi, wenn er jetzt heute nicht rausgeht.
Hat er nur noch ein Spiel.
Quasi entweder nach dem Spiel oder nach der Bye-Week. Das ergibt dann eigentlich over under keinen Sinn.
Nein. Bye-Week, also Bye-Week zählt auch noch als under.
Stopp. Woche 6 spielen wir auf jeden Fall gegen die Lions. Das ist wieder Katzen.
Alles klar, okay.
Dann
okay.
Ist es Woche 7. Korrigiere Woche 7.
Dann gehe ich heißt, mit er hat under 2 Spiele. Und er ist quasi spätestens mit der Bye-Week weg.
Und ich bin leider wieder beim Daniel, aber Vince, ich glaube heute auch bei dir, bin mit Under und denke, Texans ist Blackbox, Lions, das sind ja wieder Aufbaugegner, der wird Woche 6 Bye Week gehen. Ja, an sich ärgerlich, denn wir haben 2017 eine gute Saison da gehabt, aber jetzt langsam ist die Luft raus, dünner.
Dann mache ich jetzt mal eine, wo ich sozusagen, wo ihr mich dann nachher auch bei der Bewertung drauf festlegen dürft. Das ist meine Einschätzung oder meine Hoffnung, besser gesagt, auf die ihr mich festnageln dürft nachher. Das ist nämlich auch under, dass er dann zur Bye-Week geht, weil ich sehe nicht, dass er jetzt nach dem Texans-Spiel rausfliegt. Das macht halt keinen Sinn, innerhalb von einer Woche einen neuen DC einzupflegen. Deswegen würde man die Bye-Week nutzen. Aber das wäre ja, wie gesagt, laut meiner Definition auch noch under. Ich glaube, um es aber trotzdem mal zu sagen, wir sind im positiven Sinne oftmals oder auch im negativen Sinne oftmals sehr, sehr geduldig, was eben Veränderungen angeht. Und ich könnte es mir leider auch tatsächlich vorstellen, dass man nach der Bye Week Wash immer noch an der Seitenlinie sieht, trotz nicht veränderter Situation um den Pass Rush und um die Defense im Allgemeinen. So, dann kommen wir jetzt zu sehr, aus meiner Sicht, sehr, sehr provokanten Over and Under Frage und ich bin jetzt schon gespannt auf die Reaktion. Wir gewinnen weitere 0,5 Spiele in dieser Saison noch. 0 ist Under, Over ist alles, was mehr ist als 0.
Ja klar, einen Sieg packen wir noch aus. Ganz klar. Auch wenn es nicht großartig viel mehr werden. 1-2 Siege und gut ist.
Dann klinke ich mich an der Stelle rein und ich habe vorhin extra nochmal, ich habe jetzt die Bye Week komplett irgendwie gesagt, es war 6, 7, irgendwie 8, ich wusste es nicht mehr genau, ich habe es jetzt nicht gemerkt, nochmal drüber geschaut und ich frage mich tatsächlich, wo wir mit unserer Defense noch einen Sieg holen wollen. Daher gehe ich tatsächlich, also vielleicht bin ich auch derzeit oder jetzt hier bei gerade jetzt in dem Moment, wo ihr zuhört, ein bisschen sehr, sehr depressiv sozusagen, was um die Situation rund um unser Team besteht. Aber ich sag anders, also ich sehe nicht, dass wir noch irgendwo einen Sieg aktuell holen können mit der Defense.
Ja, doch, Offense Shootout, let's go, lieber Vince, du bist doch sowieso ein Offense Guy und ja, ich habe gerade extra noch den Schedule aufgemacht. Wir haben Week 5 Blackbox Texans, erster Punkt, wo wir den Sieg holen können. Lions, ja, nee. Chargers, nee. Nochmal Texans Woche 9, das kommt einfach drauf an, wie das erste läuft und wie es bis dahin läuft. Packers, Steelers, Browns, Vikings, Titans, Ravens, nein. Woche 16 Bears, nein. Woche 17 Colts, wenn die dann doch die Division gewinnen. Und der Vince und der Markus Weber, unsere kleine In-Podcast-Wette gewinnen und dort nur mit den Backups spielen, haben wir natürlich eine Chance. Das heißt, ich sehe zweimal Blackbox, Texans und ja, over. Wir schaffen da schon noch einen Sieg, wenn nicht sogar zwei.
Ich würde mich halt sowohl freuen als auch nicht freuen, tatsächlich, wenn wir noch einen Sieg holen. Nein,
ja, weil
ich
werde nicht Trevor geil. Geil wirst langsam.
Aber fairerweise muss man ja dazu sagen, dass für die Zukunft, weißt du, so blöd es auch klingen mag, und ich hasse es, sowas von Tanken zu reden. Ich habe es ja auch in dem Podcast davor immer gesagt, dass es blöd ist. Aber in der Situation, wo wir sind, könnte uns jeder weitere Sieg in der Zukunft sehr teuer zu stehen kommen. Das will ich zumindest als Denkanstoß geben. Ich sage nicht, dass es der Fall ist und dass ich deswegen hoffe, dass wir verlieren, um Gottes Willen. Ich gucke mir nicht jedes Spiel an und ich habe mir nicht meinen Dienstplan extra so gelegt, damit ich uns jede Woche verlieren sehe. Aber meine aktuelle Einstellung sozusagen oder meine Sicht auf das Team plus eben die Hoffnung in die Zukunft, dass es ab nächstem Jahr dann anders werden könnte, sage ich, deswegen treffe ich jetzt einfach mal diese Aussage und die ist ja auch relativ allgemein.
Das Tolle, was ja immer bei Tanking ab heute, neuer Modebegriff, Tanking for Trevor, kann man einfach viel kürzer sprechen, gar nicht immer in Betracht gezogen wird, ist, dass der Typ auch einfach mal noch sagen kann, nö, ich mach noch ein Jahr bei Clemson und geh erst 22 dann ja in den Draft, ne?
Also ja, natürlich.
Die Option besteht ja immer noch.
Ich will's nicht.
Ja,
ich will's.
Glückwunsch dann zum First-Round-Pick. Und wenn wir den dann haben,
können ich will's nicht auf Trevor, deswegen sage ich ja immer wieder, ich will es gar nicht auf Trevor festmachen. Es kann auch irgendein anderer Spieler sein, das ist mir egal, aber es geht nur darum, dass du prinzipiell natürlich für die Zukunft andere Möglichkeiten zumindest hättest. Und alles andere liegt sowieso nicht in unserer Hand, nicht in der Hand der GMs nicht mal, sondern nur in dem, was unser Team jetzt sozusagen auf dem Rasen zeigt, plus nachher, wie die jeweiligen Spieler aus den Colleges sich überhaupt entscheiden, wie sie am Draft teilnehmen. Und wie gesagt, das muss kein Trevor sein, den ich haben will. Wir werden sehen. Ja. So, mehr Over and Under habe ich gerade nicht, aber wollen wir einfach noch mal kurz eine kurze Tipprunde durchgeben. Ergebnisse hatten wir ja, haue ich mal ganz schnell raus, werden wir einen 100-Yard-Receiver haben im Spiel?
Yo!
Frage an euch.
Yo! Chuck, baby.
Ja, wollte gerade sagen, DJ schafft das diesmal. Letztes Spiel haben 5 gefehlt. Diesmal gegen die Texans.
Ich glaube, dass die Texans, wie gesagt, im Run-Game sind sie nicht gut, aber prinzipiell den einen oder anderen Corner haben sie ja. Deswegen sage ich jetzt nicht, um Gottes Willen, dass die DJ Shark ausschalten, das nicht, um Gottes Willen. Aber ich glaube, oder ich sag einfach mal wieder nein. So, Daniel.
Ich habe schon Chark gesagt, aber was ich reinwerfen möchte, ist, ich habe einmal Hot News und ich habe einmal noch eine Frage aus der Community vergessen. Jetzt könnt ihr natürlich wählen, mit was ich anfangen soll.
Hot News, bitte. Breaking News.
Die Breaking News sind, dass sich die Texans von Bill O'Brien getrennt haben.
Und das ist natürlich. Nein, oder?
Ja, die ist raus. Ist schon offiziell.
Das, ja, wollen wir unsere Tipps hier nochmal
anpassen? Wir sind quasi wieder mal der erste Podcast, der solche News aufgreift. Ich glaube, das wird jetzt zur Gewohnheit.
Das ist lustig. Hätte ich einfach mal schneller wieder zurück auf die Startseite von NFL.com gedrückt, hätte ich es auch gewusst. Meine Freundin wird es freuen, die nimmt ihn den Hopkins Trade immer noch sehr, sehr, sehr übel. Die muss ich nachher gleich mal wecken. ja, weiß
ich
nicht, ob
das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, dass Romeo Crennel als Interimstrainer übernimmt und Romeo Crennel ist kein Unbekannter in der NFL, ist das nicht mal unbedingt besonders gut für uns. Meine Prognose.
Ja, kann man sehen, wie man will.
Aber auf jeden Fall könnte man jetzt vermuten, aussagen, Houston ist noch mehr Mess als wir. Aber nein, so weit gehe ich dann doch nicht. Ich glaube, da sind einfach Erwartungen und Anspruch waren da größer auseinander als bei uns. Und aufgrund dessen hat man,
aber
und natürlich wegen dem Trade von Hopkins, wird man da diese Entscheidung jetzt irgendwann getroffen haben.
Bill O'Brien hat vor Adam Gase und Dan Quinn den Job verloren. Das hätte auch keiner gedacht.
Ja, das spricht einfach nur für die Entscheidungsträger. In New York bei der Gang Green, also da auch nochmal, falls irgendjemand von der Gang Green Germany dazuhört, bitte auch hier, ich hab's schon bei den Dolphins Podcast, glaube ich, gesagt, ich hab's als Gast beim Bengals Podcast gesagt. Ich wünsche euch, dass ihr euch ganz, ganz schnell von Adam Gase trennt.
Bill O'Brien ist ja jetzt frei, ne? Also eigentlich waren ja wir mal auch so mit auf den Hot Seat, den ersten Coach Firing zu haben.
Nicht mal.
Nehmt das.
Nicht mal das mit
Profis.
Wir sind wieder dran. Aber noch ein Effekt am Rande, richtig, weil wir über die Texans sprechen. Die besitzen ja 2021 den, oder besser gesagt, die Miami Dolphins besitzen den 2021 First and Second Round Pick der Texans. Also das wird mega spannend mit dem Potenzial, das die Dolphins bereits besitzen. Also, puh.
Ja, vor allem tanken ja quasi die Texans für Trevor bei den Dolphins.
Das sollten wir, glaube ich, nicht vermuten, außer es passiert was ganz Schlimmes um Tour, aber das.
Und der First Round Pick der Texans geht, also der First Round Overall geht an Miami und die Texans traden sich nach vorne, um den First zu bekommen. Für den nächsten 10 Jahre.
Also fairerweise muss man einfach dazu sagen, das einzige Problem, was Houston nicht hat, ist ein Quarterback-Problem. Da drumherum weiß ich nicht, was da großartig stimmt, aber Quarterback ist da halt die einzige Sache, wo es keine Probleme gibt, aus meiner Sicht.
Ja, dann hört doch bitte einfach nochmal in unseren Vorsaison-Podcast und da habe ich das sehr ausführlich aufgeführt,
wo das. Ja, und dem Problem haben sie sich jetzt entledigt.
Eins der Probleme haben sie sich entledigt. DBs haben sie immer noch nicht. Nein, wir sind nicht der Texans-Podcast, habt ihr so schön gesagt. Das sind wir nicht. Schauen wir mal, wie sich das jetzt auswirkt. Am Ende ist ja immer, dass frei aufgespielt wird, wenn der Headcoach weg ist. Deshalb bin ich jetzt noch ein bisschen eher pessimistisch, was uns angeht. Aber ja, weiter geht's zur Frage, die noch offen ist. Lieber Daniel, die ist, glaube ich, auch wieder vom Don Markus, der
absolut.
Die Marküsse, die haben
es mit Markus Podcast und Fanclub irgendwie. Aber er fragt, wie lange wir unsere Leistungsträger mit den aktuellen Leistungen bei Laune halten können und sie nicht abspringen, beziehungsweise das Abspringen erzwingen, so wie Ngakoue oder sonst was. Ich möchte gleich damit beginnen, weil ich gerade so drin bin.
Ja.
Ich denke, dass es überhaupt kein Problem darstellt, weil die Spieler einfach das Vertrauen geschenkt bekommen und einfach mit offenen Büchern da umgegangen wird. Es hat auch ein Statement von DJ Chark gegeben, dass sie natürlich wissen, was die Community schreibt, dass sie wissen, was die Experten sagen, dass sie wissen, wo sie eingestuft werden, aber trotzdem, keiner kann ins Team reinblicken und sie verstehen sich alle gut, die Stimmung ist gut. Ich denke, alle wissen, wie es diese Saison aussieht und mit was man rechnen muss und dass es kein Super Bowl-Bound wird. Also ich denke, Rebuild haben wir eingeleitet, gute Draftpicks gemacht, nächstes Jahr Draftpicks machen und Markus, ich gebe dir auch einen Zeitrahmen, 2022 sind wir ein Playoff-Contender mit guten Picks, guten Signings, gutem Team und einem erneuerten Coaching-Staff und auch neuen General Manager, das glaube ich schon.
Ja. Ja, ich bin eigentlich ein bisschen bei dir. Wir können die Leute halten. Du hast es schon gesagt, der Locker-Room-Cancer ist einfach nicht mehr da. Ne? Das ist jetzt alles ein bisschen aufgeräumt. Der letzte war unser Leonard Fournette. Grüße da nochmal. Ne? Tschüss. Viel Spaß bei Tampa Bay. Und was mir noch einfällt, lieber Markus, frag doch einfach mal einen Megatron, wie wichtig das für ihn war da, ne? nochmal groß Ringe zu holen oder einfach mit seinem Team zu bleiben. Es gibt genügend Beispiele, die es geschafft haben, auch solche Ausnahmeathleten ohne groß Erfolg und alles zu halten. Ja, ich denke, das kriegt man hin und der Daniel hat es gut beschrieben. Die Stimmung, Tendenz im Team, die stimmt, die Jungs, die sind fit, die wollen miteinander spielen, die haben Bock. Hatten wir jetzt letzte Woche nicht gesehen. Sehen wir ja, aber am Ende jetzt.
Ich mich noch mal kurz dazu und ich sage, natürlich so, wie die Situation jetzt aktuell ist, wird es dieses Jahr sicherlich keine Probleme geben. Sollte das jetzt aber nächstes Jahr wieder theoretisch so eine oder eine ähnliche Saison werden, wie es jetzt den Anschein hat, aktuell, dann kann man eben auf Dauer schon Spieler vergraulen. Ob das jetzt passieren muss, sage ich auch ganz ehrlich, nein, das muss natürlich nicht passieren. Das hängt immer von den einzelnen Spielern ab. Aber sollte das theoretisch so weitergehen und auch sich noch über 2022 hinausziehen, kann uns das natürlich sehr gut wieder passieren. Und das hat nicht unbedingt was mit Locker-Room zu tun, sondern einfach auch, wie die Spieler sozusagen ihre Karriere sehen, was sie wie weit sie kommen wollen. Und sicherlich gibt es diese Loyalität, wie es eben Megatron hatte, der aber auch eben sehr, sehr gut Geld verdient hat zu dem Zeitpunkt. Aber wir wissen es einfach nicht. Es hängt wirklich viel davon ab, wie läuft 2021, wie läuft 2022. Um die jetzigen Spieler zu halten, sozusagen, die jetzt aktuell unter Rookie-Vertrag noch stehen. Ja, so viel dazu von mir.
Ja, danke für die Frage. Gut beantwortet. Bin absolut zufrieden. Denke einfach, dass es wichtig ist, die Kultur aufzubauen. Es dauert einfach seine Zeit, da einen frischen Schwung reinzubringen. Ich denke, den Anschluss haben wir gut gemacht und mit so quasi Spielern, die sich in die Leaderrolle drängen, so wie DJ Chark, der einfach das Heft in die Hand nimmt, ein Josh Allen im zweiten Jahr, bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir die Spieler halten können und auch das Stimmungsniveau oben halten.
Dann haben wir doch für heute unser Programm abgearbeitet, sind wesentlich kürzer, wollen uns gar nicht weiter festhalten hier. Von mir ein vielen Dank fürs Zuhören, danke für die tollen Fragen. Ich glaube, wir haben hoffentlich euch einen guten Einblick in unser letztes Spiel und einen guten Ausblick in unsere nächste Blackbox gegen die Texans mit neuen Headcoach, brandheiße News hier bei uns geben können. Sag einfach ein Ciao aus Dresden, schmeiß den Ball schön nach Österreich. Wunderbare Completion. Wie DJ Sharp.
Von einem perfekt geworfenen Ball wie Gardner Minshew, der einfach ein Franchise QB sein kann. Okay. Ja, danke von mir, hat wieder Spaß gemacht. Bitte immer Fragen stellen. Lasst uns auch mal Likes bei Spotify da. Also abonniert uns durch das ganze Abonnieren, werden wir einfach höher gerankt und man findet uns schneller. Lasst auch eine Bewertung bei iTunes da. Wir sind mit 5 Sternen bewertet. Das freut mich sehr. Die Klickzahlen passen. Teilt es weiter, sagt es der Omi, den Opa. Hört rein. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Vince, mein Lieber. Tank for Trevor. Ja.
Ich habe da ja scheinbar heute irgendwie ins Bienennest gestochen mit der Aussage, was mich tatsächlich aber irgendwie freut, weil dadurch eine sehr interessante Diskussion zustande kam, die hoffentlich für euch auch interessant war. Wir haben es jetzt auch nicht wahnsinnig ausführlich gemacht, was ihr auch an der Zeit des Podcasts seht. Möchte mich bei euch beiden bedanken wieder für eure Zeit, möchte euch Zuhörern für eure investierte Zeit bedanken. Wie Daniel schon sagte, schreibt uns Fragen, teilt es, leitet es weiter an Freunde, Familie und sonst wen. Und ja, möchte mich eigentlich nur bedanken und hoffentlich hauen wir die Texte weg, daher düüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Duval.